8. Mai 1945. Am späten Abend kommt der deutsche Generalfeldmarschall Wilhelm Keitel nach Berlin-Karlshorst. Er betritt das sowjetische Hauptquartier. Die Sowjetarmee hat die Wehrmacht aus dem eigenen Land gejagt, ist ihr über die Oder gefolgt, hat die Seeloer Höhen genommen und dann den Häuserkampf in Berlin für sich entschieden. Die bedingungslose Kapitulation des Deutschen Reiches, unterschrieben von Keitel, gilt bis heute als Ende des Zweiten Weltkriegs. In Moskau wird der 9. Mai als Tag des Sieges gefeiert. Morgen wird es dann eine große Militärparade geben, um die Veteranen und Opfer zu ehren. In Deutschland wird heute daran erinnert. Dazu begrüßen wir Peter Höris, Professor für Neuere Geschichte an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg. Herzlich willkommen.
Dankeschön, schönen guten Tag.
Lassen Sie uns zunächst über Wilhelm Keitel sprechen. Welche Prokura hatte Keitel zu diesem Zeitpunkt? Welche politische Legitimation oder welche de facto Befugnis?
Also Wilhelm Keitel war Chef des Oberkommandos der Wehrmacht, Generalfeldmarschall, und hat diese Eigenschaft am 9. Mai in Berlin-Karlshorst gegenüber den Alliierten und insbesondere den Befehlshabern der Roten Armee die Kapitulation der deutschen Wehrmacht wiederholt, die am Tag zuvor schon Generaloberst Jodl in Reims ausgesprochen hatte. Kapituliert hat also nicht das Deutsche Reich, wie es manchmal falsch zu lesen ist, sondern die Wehrmacht.
Ist dieser Unterschied von Relevanz?
Ja, der ist schon von Relevanz. Das Deutsche Reich bestand fort. So war auch die Rechtsprechung später des Bundesverfassungsgerichtes. Und es war eben eine militärische Kapitulation und sozusagen nicht eine Selbstaufgabe des Deutschen Reiches.
Jetzt sagen Sie mir aber nicht, dass das Deutsche Reich noch heute besteht.
Also wir haben heute die Bundesrepublik Deutschland, die ist aber Rechtsnachfolger des Deutschen Reiches. Und bis zum 2+4-Vertrag 1990 bestand das Deutsche Reich zumindest in der rechtlichen Auffassung des Bundesverfassungsgerichtes fort.
Ist das eine Kontroverse, die Sie selber in der Wissenschaft auch wahrnehmen? Also bis wann bestand das Deutsche Reich und was hat das für Bedeutung?
Eigentlich nicht sehr stark. Also es geht manchmal so ein bisschen um die Vorbehaltsrechte der Alliierten und die Teilsouveränität der Bundesrepublik. Das ist aber eigentlich mit dem 2+4-Vertrag von 1990 jetzt abschließend geklärt.
Der Zweite Weltkrieg verlief zu Beginn ja rasch und positiv für das Deutsche Reich. Wann kippte das und wann war absehbar, dass dieser Krieg verloren gehen wird?
Also klassischerweise werden die Niederlagen in Afrika, El Alamein und vor Stalingrad genannt. Allerdings hat sich auch zuvor schon eigentlich gezeigt, dass es hier doch eine Überdehnung der Streitkräfte des Deutschen Reiches gibt. Insofern muss man sagen, dass auch schon mit der Kriegserklärung an die USA eigentlich absehbar war, dass dieser Mehrfrontenkrieg dauerhaft eben nicht zu halten ist oder gar zu gewinnen ist.
Stalingrad war ja über 2 Jahre vor der Kapitulation. Warum ging es dann noch so lange weiter?
Naja, weil die nationalsozialistische Führung unter Hitler sich eigentlich selbst immer tiefer verstrickt hat, auch in die Verbrechen eben, Holocaust, die Kriegsverbrechen an der Ostfront. Und es gab für die Führung eigentlich keinen Ausweg mehr. Zudem hatten sich die Alliierten dann ja auch auf unconditional surrender, also bedingungslose Kapitulation, festgelegt. Im Prinzip war also der klassische Ausweg von einem Waffenstillstand und dann Friedensverhandlungen verschlossen.
Diese Forderung nach bedingungsloser Kapitulation folgte vermutlich auch der Realität auf dem Schlachtgeschehen, das die Alliierten anders eingeschätzt haben.
Genau, also die Alliierten haben sich ja sozusagen zusammengeschlossen, ihre Kräfte gebündelt und sahen eben dann, dass man anders als im Ersten Weltkrieg eigentlich nur durch diese unconditional surrender Forderung und eine Besetzung Deutschlands weiterkäme, um also jedem Dolchstoß oder jedem Wiederaufflackern auch des Nationalsozialismus von vornherein den Wind aus den Segeln zu nehmen.
Gab es in diesen beispielsweise rund 2,5 Jahren zwischen Stalingrad und dem Ende des Zweiten Weltkrieges so einen Moment, wo es hätte möglich sein können, dass das Deutsche Reich dann halt doch sagt, also wir möchten gerne sprechen, wir möchten verhandeln oder dass die Führung gestürzt wird?
Das sind ja 2 Fragen. Also die erste ist, eigentlich zu verneinen, weil auch der deutsche Widerstand ja Kontakt aufgenommen hat, nach Großbritannien etwa, Adam Trott von zu Solz, und dort auch eine Abfuhr erlitten hat. Also selbst eine nicht-nationalsozialistische Nachfolgeregierung hätte eigentlich keine anderen Forderungen erheben können oder keine anderen Möglichkeiten gehabt, als dieser bedingungslosen Kapitulation zuzustimmen. Und was einen Sturz betrifft, gab es ja verschiedene Versuche, insbesondere des militärischen Widerstandes, aber die sind ja leider alle fehlgeschlagen. Die hätten auch eben nicht zu einem anderen Ende des Krieges geführt, aber sie hätten eben doch eine erhebliche Anzahl von Opfern vermeiden können, die eben doch auch nach dem 20. Juli zu beklagen sind.
In welchem Zustand war das Deutsche Reich dann am 8. Mai 1945?
Ja, es war am Ende. Also der Bombenkrieg hat einen Großteil der Städte zu 90% zerstört. Auch noch in den letzten Kriegsmonaten, wie hier etwa in Würzburg, 16. März 1945. Es gab die Vertriebenen, Millionen Vertriebene aus den Ostgebieten. Hunger, Zerstörung, eine desaströse Lage, Ungewissheit, was kommt. Also das war schon ein Tiefpunkt sozusagen in der deutschen Geschichte.
Der 8. Mai ist heute in Berlin ein Feiertag, ein Sonderfeiertag. Er wird also von der Hauptstadt auch bezeichnet als Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus. Woher kommt dieser Begriff Tag der Befreiung?
Also das ist ein anachronistischer Begriff, denn 1945 wollte niemand befreien. Also die Amerikaner haben ja explizit gesagt, dass Deutschland nicht besetzt wird zum Zwecke seiner Befreiung, sondern als besiegter Feindstaat. Die Rote Armee hatte schon gar nicht im Sinn, irgendjemand, also die Deutschen oder das Reich zu befreien. Das ist dann ein Verständnis, was später aufgekommen ist, erst noch bei Theodor Heuss, dem ersten Bundespräsidenten, in einer Ambivalenz von Niederlage und Befreiung und dann später in der DDR eben gepflegt wurde, wo ein Tag der Befreiung eingeführt wurde als offizieller Feiertag. Damit sollte natürlich die Verbundenheit zur Sowjetunion unterstrichen werden. Insofern war von 1950 bis 1967 dieser Tag der Befreiung ein arbeitsfreier staatlicher Feiertag. Der wurde dann abgeschafft, interessanterweise 1967 und im Jahr 1985 zum 40. Wiederkehr noch einmal eingerichtet. Und jetzt haben wir ein merkwürdiges Revival. Sie haben Berlin angesprochen, aber auch Thüringen ist dieser Tag ein Gedenktag. Also zu feiern gibt es in dem Sinne nichts, meines Erachtens, außer eben natürlich dem endgültigen Ende des Nationalsozialismus. Aber zugleich, das steht ja auch in der Weizsäcker Rede, war dieser Tag eben Beginn oder Fortsetzung neuer Gewalttaten. Vergewaltigungen, Verschleppungen von 3 Millionen deutschen Kriegsgefangenen in die Sowjetunion, 1 Million kamen um. Von Morden, aber eben vor allem auch von Diktaturen und Gewaltherrschaft in ganz Osteuropa. Insofern ist das eine verkürzte deutsche Sicht, westdeutsche Sicht eigentlich, von einem Tag der Befreiung ohne weiteren Zusatz zu sprechen.
Sie haben gerade dargelegt, dass der Tag der Befreiung eigentlich ein DDR-Begriff ist und 67 abgeschafft wurde, zuvor aber an die Leistung der Roten Armee erinnern sollte. Ja. Jetzt sind wir im Jahr 2025. Dieser DDR-Begriff ist jetzt wieder da, unter anderem in Berlin. Aber ausgerechnet die Nachfolger der Roten Armee dürfen an diesem Gedenken nicht teilnehmen, weil der russische Botschafter auch unerwünschte Person ist an diesem Gedenken.
Ja, das ist eine mehrfache Schizophrenie. Also sagen wir mal so, ich wüsste jetzt eh nicht, warum man mit den Russen zusammen feiern sollte und was genau man da feiern sollte. Also Tino Chrupalla, Egon Krenz, Klaus Ernst und der Altkanzler Schröder waren ja am 8. Mai 2023 in der russischen Botschaft in Berlin. Das Narrativ der russischen Befreier ist eben viel zu kurz gegriffen. Die Russen haben zum Beispiel das Konzentrationslager Auschwitz befreit. Hier kann man eindeutig von einer Befreiung sprechen. Aber man kann nicht insgesamt von einer Befreiung, wessen eigentlich, durch die Rote Armee sprechen, weil es eben dann den Eisernen Vorhang gab und eine große Anzahl von Gräueltaten. Insofern ist man ja auch in Osteuropa sehr sensibel und spricht nicht vom Tag der Befreiung 1945, sondern die Befreiung erlebt man dort 1990. Ähnlich wie eben dann die DDR dann auch sich befreit hat von der russischen Abhängigkeit. Insofern wäre mir das so oder so zu verkürzt. Im Licht des Ukraine-Krieges ist die Schizophrenie jetzt noch größer. Also ich halte davon nichts. Ich finde, man sollte jeder gedenken, der Opfer des Zweiten Weltkrieges, des Endes der nationalsozialistischen Schreckensherrschaft, aber von großen Feiern, die dann noch sehr verkürzt daherkommen, halte ich eigentlich so oder so nichts, sondern das ist ein Tag eigentlich eher der Stille und des Gedenkens.
Mit dem Kriegsende begann dann ja auch mehrere Jahre später die Geschichte der Bundesrepublik. Mhm. Und die feierte dann ja mit dem Beitritt der DDR einen Höhepunkt. Die BRD ist eine Erfolgsgeschichte und wurde durch diese Kapitulation erst möglich. Also aus diesem Grund könnte man auch sagen, wir feiern das jetzt doch.
Also es ist so, die Niederlage war Voraussetzung eigentlich für die Nachkriegsentwicklung. Ne? Die totale Niederlage, also sozusagen die am 8. Mai, 9. Mai besiegelt wurde. Das ist schon richtig. Das ist eben eine Ex-Post-Perspektive. Und natürlich, was sollte man sich anderes wünschen im Nachhinein? Ja? Also ein Sieg oder Teilsieg des Dritten Reiches wäre fatal gewesen. Das ist, glaube ich, unstrittig. Nur die Frage ist, was das damals bedeutete. Und da kann man eben nicht über die zahlreichen Opfer einfach hinweggehen. Das waren ja in der Mehrzahl auch unschuldige Opfer. Frauen, Kinder, junge Mädchen. Also insofern muss man das eben zusammendenken. Dieser Wunsch nach Eindeutigkeit, den habe ich auch schon vor einem Jahrzehnt in einem entsprechenden Aufsatz, der auch auf meiner Webseite steht, beklagt. Geschichte ist eben nicht immer nur grün und rot oder schwarz und weiß. Und ich habe das Gefühl, dass die Kenntnisse über die Lage 45 und was damals folgte und nicht nur was folgte für die auch zum Teil schwierigen Schicksale der befreiten Insassen von Konzentrationslager, die Displaced Persons, aber auch für die Kriegsgefangenen, für die Osteuropäer und die Ostdeutschen, das kann man nicht einfach ausblenden dabei.
Wenn Sie sagen, man muss Ambivalenz auch aushalten müssen, wäre das dann halt auch der Tag, wo man über deutsche Vertriebene sprechen müsste, über Wolgadeutsche, über Ostpreußen. Mhm. Ich kann mich erinnern, in meiner Jugend, da war der Bund der Vertriebenen noch ein Begriff, da scheint es Debatte noch gegeben zu haben, das nämlich gar nicht mehr war.
Genau, also Bund der Vertriebenen, das war eine große Anzahl, es repräsentierte ja 12 Millionen, die eben fliehen mussten, die vertrieben wurden unter grausamen Umständen mit vielen, vielen Toten. Mit dem Verlust des gesamten Vermögens und so weiter. Das ist natürlich die Zeitzeugengeneration, die jetzt nicht mehr lebend ist. Aber dieses Thema kann man auch nicht einfach wegzaubern. Da geht es nicht um Aufrechnung oder sozusagen irgendwie, wir wollen die Ostgebiete wieder. Das ist abschließend geklärt, auch im 2+4-Vertrag. Aber es geht um das damalige Schicksal, das eben hier unbarmherzig und unterschiedslos diese Gruppe der Ostdeutschen traf. Und ja, ich weiß nicht, wie viel Wissen darüber noch vorhanden ist jetzt heutzutage. In der frühen Bundesrepublik war das natürlich sehr, sehr präsent noch. Es war auch eine große Wählergruppe und die Erlebensgeneration ist ausgestorben. Aber ich meine, das Wissen ist eigentlich leicht zugänglich und erwerbbar. Es gibt also zahlreiche Bücher und Dokumentationen. Aber Sie haben recht, also öffentlich ist das kaum präsent.
In Berlin und Thüringen ist heute Sonderfeiertag. Es ist der 8. Mai, der als Tag der Befreiung bezeichnet wird. Über die Bedeutung dieses Tages und der Kapitulation des Deutschen Reiches sprachen wir mit Professor Peter Höres, Historiker an der Universität Würzburg. Vielen Dank.
Gerne.